In einen riesigen Alienschleier aus Scheiße warten vier furchtlose Wissenschaftler, um herauszufinden, wie mittelmäßig Alex Garlands Annihilation wirklich ist. Das Team wird angeführt vom Army Colonel Malt Jumper.
Oh, hi. Oh Gott.
Der intelligenten Physikerin Erst Thistle.
Hi.
Dem Psychologen Max Van Reason.
Hallo.
Und ich bin natürlich auch dabei, das weiße Krokodil Chris Oak. Hallo, herzlich willkommen zum 186. Pankers, wir hassen Filme. Und er ist wieder bei uns, der Tim Melzer des Web 3.0, Horst Lukas Diesel, der Foodblogger des Jahres 2017. Hallo, herzlich willkommen in diesem Cast. Weißt du noch, hier geht's um Filme, ja, gar nicht so viel um Essen und Facebook-Bilder.
Ich dachte, ich habe euch ein Rezept. Hier, guck mal, hier ist jemand ein schlechtes Rezept ins Internet hochgeladen. Da wollte ich euch nur noch eben drauf hin. Ja, als wäre ich nie weg gewesen. Ich dachte, Podcast ist so ein bisschen wie Fahrradfahren. Es machen sehr viele Leute und man verlernt es nicht.
Und man verdient kein Geld.
Und man verdient kein Geld damit. Außer man ist Lance Armstrong.
Und wenn die Straßen vereist sind, fällt man hin.
Ja. So ist es, ganz so dünnes Eis. Eis.
Ja,
ist schön, aber es freut mich, wieder dabei zu sein jetzt.
Der Podcast ist wirklich so ein bisschen wie Fahrradfahren, weil viele denken, dass sie es halt können. Und nur die wenigsten können es aber wirklich meistern, muss man ja wirklich mal sagen. Also, hab ich mal Fahrradfahren gesehen, was sag ich aber euch da?
Der einzige Podcast mit Stützrädern, der Pankers.
Podcast ist wie Fahrradfahren.
Ich hatte mir irgendwas aufgeschrieben tatsächlich, ich moderiere ja nicht, aber es gab irgendwo, ich habe ja eigentlich keinen Zugang zu der Hörerpost, aber ich glaube, in irgendeinem iTunes-Review stand drin, dass sich die Anja den New Metal Cast angehört hat und auch irgendwie neuerer Fan ist und sich alle Casts nacheinander durchhört und hatte eine musikalische Empfehlung von mir weiterleiten wollen, und zwar die Band Turnstile. Und Anja, ich kann dir sagen, ich kenne und ist auch ganz cool. So, das ist jetzt, wollte ich hier beantworten. Wissen, das kann ich meine Liste hier... Kann ich das hier abhaken?
Kannst du deine gesamten Notizen für diesen Podcast?
Ja, genau, kann ich jetzt zuklappen. Ja. Okay, ja. Laptop zu, ab ans Telefon.
Immer, wo ihr so gedacht habt, die machen wir jetzt.
Was denn? Wie gesagt, ich habe hier so ein Rezept. Also,
ja,
lass mal über den Film reden.
Vielleicht können wir diesen Manuel Andrax-Teil am Anfang von Harald Schmidt.
Gerne.
Was ich im Mönchshof, naturtrübes Kellerbier.
Ich habe
vier Stück, 3,60 Euro beim Netto.
Ich habe ein Rothaus Tannenzäpfle, beziehungsweise ich lüge, ich habe zwei, aber ich trinke nur eins.
Ja, erstmal eins.
Krombacher Pilz, stilecht aus der Blechdose.
Oh, schön.
79 Cent, glaube ich. Ich habe es
extra umgefüllt, oder? Ah, du trinkst es aber aus dem Glas.
Ja, ja, sicher. Ich habe hier so ein Bierglas.
Ah,
ja. Das ist so eins, wo nur 300 Milliliter reinpassen. Das heißt, ich muss den Großteil immer auf zwei Gläser aufteilen. Das heißt, ich trinke quasi doppelt so viel.
So ein Glas für Bier, ne? Ja, ich trinke seit 6 Wochen keinen Alkohol und genieße gerade eine schöne Kanne Bad Heilbrunner Basisch Vital. Und dazu aber lasse ich mir eine Zigarette schmecken, ne? Also,
was raucht ihr? Wird ja auch gerade Marlboro Gold, Steins, oder?
Nee, ich habe früher sehr viel Marlboro Gold geraucht, eigentlich ausschließlich dann jetzt kurz zu im Rahmen meines Gesundheitstrips nur R1. Waren ja früher die Schwächsten. Und jetzt sind es aber dann doch wieder die Gauloises, sag ich mal. Die gallischen Zigaretten.
Aber die leichteren, oder?
Die roten, ja.
Ja.
Horst, du drehst, ne?
Ich habe hier im Moment jetzt gerade so eine freche Packung Lucky Strike Blau liegen. Was soll ich dir so?
Ja, kann man auch mal rauchen.
Ich hab mal Neil damals, aber die sind ja echt ultra stark.
Man hat früher nur die Stärksten geraucht, oder? Kann das sein?
Das kann sein, ne?
Alter, ey, ohne Mist. Kein Wunder, dass man mal
kommt. Ich rauche einen Krombacher aus der Dose. Schmeckt gut. 79 Cent.
Da kannst du in der Pfeife rauchen mit Bier.
Wo man auch rauchen kann, ist vom Leica, der mit bei uns beim Livecast in Neukölln und drin kann man sogar davor, Bier trinken. Ja. Pankast Live 2 ist eigentlich geplant am 29.06. Jetzt haben wir aber rausgefunden, dass das Fusion Festival, das ja letztes Jahr pausiert hat, diesmal wieder stattfindet. Deswegen gucken wir mal, ob wir es nicht eine Woche nach vorne verschieben. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Facebook-Seite. Und Max, da bist du eigentlich der Beauftragte.
Ja.
Wir haben eine Instagram. Wir haben den Instagram.
Instagram jetzt. Haben wir. Der Pankers hat die MS. Pankers hat Instagram geentert. wir sind jetzt da. Zwei Beiträge haben wir schon. Ein Foto, ein von mir kommentiertes, abgefilmtes Video. Ich glaube jetzt also im Rahmen der möglicherweise der Neuverlegung werde ich da nochmal dann
machen wir noch eins, oder?
Kommentiertes, moderiertes Video dann dazu posten. Also wenn sich da was ergibt, dann wisst ihr Bescheid, Leute. Ne?
Ja.
Wir senden trotz Verbot nicht rein. Tot. Wir senden immer weiter.
zu einer Wahrheit, ja. Genau, da könnt ihr uns folgen. Wie heißen wir? Pencast nur, ne?
Pencast
eingeben. Da sind wir dann. Da gibt's dann alle Updates und so weiter. Und dann, bevor wir mit Annihilation anfangen, wollte ich einen kurzen Hinweis geben, dass auch seit dieser Woche im Kino ist The Florida Project von Sean Baker. Haben wir schon zweimal hier kurz angesprochen. Malte, du hattest den Film auch schon gesehen. Das ist der Dude, der Tangerine gemacht hat, der ja bei uns im Film des Jahres 2015, glaube ich, im Cast da auch relativ weit gekommen ist. Und ich war ja gerade 10 Tage im Marokko-Urlaub und da hat es auch manchmal geregnet, also schön auch Filme geguckt und da habe ich mir den auch gegeben. Und du hast ja gemeint, es ist so ein bisschen sehr so ein Armutsabbild, das irgendwann auch ein bisschen anstrengend ist. Und es stimmt schon, also sind sehr gute Kinderschauspieler, die trotzdem sehr nervig sind. Also wenn man das irgendwann denkt man sich so, ja, ich habe es jetzt auch irgendwie verstanden, euer Setting. Aber das folgt ja so einer kleinen Familie, die in so einem Hotelkomplex wohnt, neben Disney World.
Ja.
Und dass diese Hotels auch noch so aussehen wie so pinke, bunte Schlösser, ist total bizarr. Und diese Welt, durch die sich dann Willem Dafoe auch als deren Hausmeister quasi durchbewegt, die fand ich schon saugeil. Und ich finde, man kann da schon auch so ein paar Fragen anschließen, wie schuldig ist eigentlich am Schicksal ihrer Kinder diese zugedruckte Idiotenmutter, die man da sieht? Oder wer ist eigentlich schuld an der Armut und sowas? Also es ist ein stärkeres Abbild als Tangerine, finde ich, nicht ganz so witzig. Kann man sich aber schon geben, finde ich. Also muss man vielleicht sich mal den Trailer anschauen und schauen, ob man darauf Bock hat. Ich fand es auch nicht so gut wie Tangerine, aber ich finde den auch nicht schlecht.
Ich fand auch, man wartet so ein bisschen nochmal auf die...
Auf den Knall,
auf die Wendung oder auf den Knall oder auf, weiß ich nicht, irgendeine Art Entwicklung in dem Film. Das hat mich, glaube ich, auch auf Dauer so ein bisschen daran gestört. Aber klar, die Welt an sich ist natürlich schon mal sehenswert und auch Sean Baker hat da ja auch visuell durchaus einiges auf dem Kasten.
Genau. Wollte ich mal erwähnt haben. Ja. Wenn wir schon was gucken, dass man das wenigstens mal sagen kann.
Ich habe neulich...
Ja, erzähl.
Nee, off-topic. Red mal weiter.
Ist ja nicht erlaubt im Cast.
Nee, ich habe neulich ein Foto, ich bin ja bei Facebook in so zwei Gruppen immer noch drin, so, wo Leute irgendwie reinposten, keine Ahnung, welche Job-Offers oder so ein Kram. Und da habe ich neulich von irgendeinem brandenburgischen irgendwas, weiß ich nicht, LKW-Fernfahrunternehmen halt ein Foto gesehen. Und der Typ, der abgebildet war, mit dem habe ich damals Panzerführerschein gemacht. So, das wollte ich mal. Nach 10 Jahren dann das Wiedersehen, sag ich mal. Das gibt's ja gar nicht. Ja, fiel mir nur so ein, dachte ich, wie wahrscheinlich ist das, ne? Wahnsinn.
Kannst du den vielleicht jetzt irgendwie foppen, dadurch, dass du weißt, dass der da arbeitet und irgendwie.
Wie, nee.
Und ja, Panzer an ihm vorbeifahren oder
so? Ich würde mich nicht mit Leuten anlegen, die einen Panzerführerschein haben. Das ist.
Ja, ich würde.
Gefährlich. Obwohl du hast ja selber hast auch einen.
Panzerführerschein? Gibt's sowas?
Ja, nicht. Der Zivil nicht, nee.
Okay.
Also, es. Aber gibt man das Recht ab, den Panzer zu fahren, wenn man die Armee verlässt wieder?
Naja. Das Ding ist, kannst du halt zivil, kriegst du halt keinen zugelassenen, kannst du halt keinen Panzer zulassen und fahren. Also quasi, du gibst deinen Führerschein ab, deinen militärischen und ja, du kannst außerhalb des Dienstes halt keinen Panzer fahren, deswegen es nimmt sich nichts. Das ist halt
wenn ich einen Panzer hätte,
dann könnte
bräuchte ich dann einen Führerschein.
Vielleicht kommen wir so irgendwann mal zusammen. So, es braucht halt nur einer einen Panzer.
Na, es kommt ja irgendwann eh nochmal der Off-Duty, wir dienen oder so hatten wir
da. Ja, stimmt. Ne?
Ja, genau.
Da gibt's nochmal Grundwehrdienst bei Max.
Grundwehrdienst mit Max. Ja, und es kommt auch noch die PS-Profis zum Führerschein. das kann man vielleicht auch verbinden. Und einer meiner Kritikpunkte an Annihilation hat auch was mit Panzern zu tun. Also könnt ihr euch dann gleich noch drauf freuen. Und ich würde sagen, dann steigen wir einfach ein in den ersten und einzigen Film, den wir hier richtig besprechen wollen in dieser Ausgabe, und zwar Annihilation. Hallo, herzlich willkommen bei Sinister. Wie kann ich Ihnen helfen?
Ja, hallo, ich hätte gerne ein Ticket für Analinhalation.
Bitte was? Was bitte? Was hätten Sie gerne?
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, warum Sie so lachen. Ich bin hier Kunde und ich hätte gerne ein Ticket für Analinhalation. Den wollte ich mir angucken, den würde ich gerne sehen.
Ein Ticket für Analinhalation hätten Sie gerne.
Ja, genau.
Ja, der läuft nur auf Netflix, da müssen Sie auf Netflix gehen.
Soll ich mal sagen, was da so passiert ungefähr? Ein paar Eckdaten.
Ja, mach mal.
Das ist ein Film, der wurde gemacht von Leuten, US-amerikanisch-britischer Science-Fiction-Film, angeblich. Also Da fange ich vielleicht, hake ich hier gleich schon mal an. Ich finde
ist
nicht.
Das schon das große Mystery.
Ich finde
was
nicht,
an Revan gilt.
Dass es ein Science-Fiction-Film ist. Aber gut, es ist auf jeden Fall ein Film. So viel. Es ist, der ist von Alex Garland. Den kennen wir natürlich zum einen als den Autor des Buches The Beach. Natürlich, den Film hat er nicht gemacht, aber das Buch geschrieben. Und er hat natürlich Ex Machina gemacht vor 3 Jahren, ja. Den wir ja auch alle gut fanden. Und Ex Machina hat er das Drehbuch geschrieben und Regie geführt. Und da waren wir alle relativ begeistert von. Und hier auch hat er dieses Drehbuch geschrieben. Es basiert auf einem Roman von Jeff Vandermeer. Aber er hat es adaptiert und führt auch Regie. Mit ihm ins Feld ziehen Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Oscar Isaac mal wieder, Tessa Thompson, also relativ viele dann doch so ganz große Namen eigentlich. Und ja, der Film heißt Auslöschung. Lena ist eine Wissenschaftlerin, eine Biologin und ihr Mann war bei oder ist bei der Army und ist seit einem Jahr weg. Einfach. Dann kommt er aber auf einmal wieder, dann ist er aber krank, dann muss er in so ein komisches Militärkrankenhaus in der Nähe von Area X. Und in Area X, da ist so eine riesen Seifenblase drumherum. Das ist, sieht alles ein bisschen komisch aus.
Stell mir gerade vor, dass Horst den Film gerade pitcht. Weißt du, das ist ein großes
das krass. Ey, Freunde, wisst ihr, was ich mir ausgedacht habe? Eine Seifenblase.
Pitch ist und wir sind diese Investoren. Ja.
Die Frage ist, würdet ihr diesen Pitch annehmen? Ich weiß.
Jetzt auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall ist, da sind schon 12 Teams reingegangen und keiner ist je zurückgekommen. Nee, 11 sind schon reingegangen. Nie ist hier auch nur ein Mensch zurückgekommen, außer eben ihr Mann da irgendwie. Und jetzt, was macht man dann? Natürlich, man geht halt nochmal rein, aber diesmal mit anderen Leuten, die unterqualifiziert sind. Ja. Haben sich also 5 Wissenschaftlerinnen gesucht, beziehungsweise eine hat sogar auch Kampftraining, was natürlich, das ist ausreichend, wenn eine Person kämpfen kann. Und dann will Lena da also auch mit, weil sie muss ja irgendwie gucken, was mit ihrem Mann ist. Ist ja, dafür muss sie da rein. Sonst, wie soll sie ihm sonst helfen?
Tolle
Frau. Ist ja klar.
Eine
tolle Frau. Dann gehen die da rein und dann passieren komische Sachen und werden sie es schaffen? Sci-Fi. Ja. Auslöschung. Auslöschung in Klammern Film steht oben auf Wikipedia. Und das ist ein Film, wo ich zu dieser Aufforderung sagen würde, ja, Auslöschung, Film. Einfach, hören wir einfach auf damit.
Ja.
Also, wir schätzen dich ja sehr für deine objektiven Einleitungen. deswegen schön, dass du wieder da bist. Ja, so ein Film wie Mother irgendwie, hatte ich das Gefühl. Under the Skin ist mir noch eingefallen. Oder dieser The Eyes of My Mother auch. Also so...
Das Eis, meine Mutter.
Das Eis.
Ja, die Augen der Mutter. Ja, sehr, sehr artsy irgendwie, intellektuell angehaucht, so trippy könnte man noch sagen. So der Film als Metapher, so metaphorischer, was auch immer, Streifen. Will da gar nicht so mega haten, obwohl eigentlich doch, ich fand schon ziemlich wack. Aber ich glaube schon, dass Alex Garland in etwa das gemacht hat, was er wollte. Für mich ist das vorherrschende Thema bei dieser Art Film immer so ein bisschen die Balance. Also nur weil du so einen eher abstrakten Film machst, über dessen Thema dann irgendwie im Anschluss eine 10-seitige Interpretation schreiben kann, wenn man den Bock hat, ist das halt für mich noch kein Freifahrtschein für halt einfach langweilige Charaktere, schlechte Dialoge, ja, und einen Plot, der keinen Sinn macht. So, und den man dazu auch noch auf eine Viertelstunde eindampfen kann, wenn man das möchte.
Oh, ja.
Und so, für mich haben hier die Basics einfach nicht gestimmt, obwohl da, wenn man denn, wie gesagt, wenn das dein Interesse geweckt wird, ist hier inhaltlich durchaus viel zu holen.
Ja, ich finde, es ist wirklich ein zähes Kammerspiel da, irgendwie, was einem da aufgetischt wird, obwohl es nicht in der Kammer ist, sondern unter dieser Blubberblase. Insofern ein Blubberblasenspiel, aber zäh. Ja, ich finde so planlos und gelangweilt, wie ja, die Charaktere, ist man ja auch als Zuschauer innerhalb dieses Schimmers gefangen. Also muss ich irgendwie sagen, ich finde es wirklich, du hast es auch schon angesprochen, Malte, ja, Charaktere, aber eigentlich nur auf dem Papier, weil es gibt eigentlich keine vernünftige Charakterisierung. Das ist wirklich bleibt ziemlich flach. Also sind schon so Schaufensterpuppenhaft, werden die hier irgendwie dargestellt. Ich finde, in diesem Film ist eigentlich alles egal. Nichtsdestotrotz versucht man hier alles aber wichtig und richtig wirken zu lassen irgendwie. Was halt, und das Ding ist halt so ein bisschen, der Film braucht eigentlich nur sein Ende. Und ich als Zuschauer brauche das eigentlich auch, weil das das einzig Spannende an der ganzen Geschichte ist. Das Ganze vorher ist wirklich wabert so vor sich hin. Ja, und wabern ist natürlich auch, na, sind wir wieder beim Schimmer, ne? Das ist, es soll natürlich auch wabern, es ist bla, 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 keine Ahnung. Also, das Ende ist das Einzige, über das man hier mal nachdenken kann. Und auch das ist so ein bisschen dünn und vage und rechtfertigt einfach nicht. Malte, du hast schon gesagt, ne, wo sind hier mal die Basics, wo kann man das mal abhaken? Es rechtfertigt für mich einfach nicht die gähnende Leere, die die vorherige Spielzeit füllt. Das ist wirklich das ganz große Problem für mich, weil man erlebt hier weder so ein albtraumhaftes Abenteuer, irgendwie so à la so Heart of Darkness oder Predator, meinetwegen auch Predator, ne? Also, aber es bleibt halt,
Film,
ja. Ja, aber es bleibt einfach wirklich bei so einem langweiligen, schlecht geplanten Schulausflug, der irgendwie im puncto Tiefgang, finde ich, qualitativ wenig mehr bietet, außer so die Erkenntnis eines 80-jährigen Zoobesuchers, Post-Zoobesuch, wer ist hier der Gefangene? Das ist für mich ungefähr der Tiefgang des Films. Ich habe noch im Nachhinein noch mal ein bisschen mich belesen, weil ich dachte, wahrscheinlich ist mehr drin, als ich es gerade gecheckt habe. Aber ich war auch dann, blieb ich enttäuscht. Und soweit von mir.
Ja, genau, das wird unterstellt auf Letterboxd. Das wird behauptet, dass da sonderlich viel drin sei in diesem Film. Auch auf YouTube gibt es da Videos. Ich würde sagen, eigentlich nicht. Also alles, was ich bisher gelesen habe, zum Beispiel, dass es um Krebs eigentlich geht, weil es ja um Mutationen geht und um wuchernde Zellen. Oder dass es um die Trauer geht. Das ist alles
Depression, habe ich auch gelesen.
Depression, ja. Das finde ich persönlich, vielleicht noch eine der positivsten Sachen des Films, ist, wenn man die sehr banalen und langweiligen Charaktere akzeptiert hat, hat der Film so eine sehr depressive Ebene. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also was ich gut fand, ist auch dieser Aspekt des Daylight Horrors. Also das ist ja eine sehr helle, bunte Welt, die aber sehr bedrohlich wirkt, einfach weil die Dinge wuchern ja eigentlich schön. Aber sobald man den ersten Angreifer quasi sieht, weiß man eigentlich, womit man das hier zu tun hat. Und das hat für mich eigentlich gut funktioniert. Also lange nicht zu wissen, was erwartet mich hier, wie funktioniert auch diese Welt, was sind die Regeln dieser Welt. Ja. Das Problem ist ein bisschen, finde ich, Horst, du hast es am Anfang schon angesprochen, komischerweise, also so als Witz, ne? Komischerweise schicken sie die dümmsten Leute da rein, die sie haben. So. Und die Frage ist ja, warum denkt man das als Zuschauer? Ne? Also das ist ja, in anderen Filmen sagt man auch, der eine ist ein Wissenschaftler, das ist der Typ, gute Squad, die gehen da rein. Aber irgendwie in diesem Film kaufst du vieles nicht ab, weil ganz viele Grundfragen nie erklärt werden. Also zum Beispiel, warum ballert man da nicht mit dem Panzer rein in das Ding? So, ne? Zum Beispiel. Oder warum fliegt man nicht drüber und lässt jemand mit einem Fallschirmsprung auf diesem Leuchtturm einfach landen? So, ne? Der geht einfach rein, weiß ich nicht. Und so, ne? Das wird aber nicht gesagt.
Es wird überhaupt nichts erklärt in dem Film. Das ist ja das Nervige.
Und dadurch ist dieses Worldbuilding funktioniert nicht so ganz. Das Mysterium-Schimmer ist da, aber sobald du irgendeine Frage hast, musst du eigentlich denken, okay, das muss ich mir jetzt irgendwie erklären, denn der Film wird es nicht machen. Und dann finde ich auch, dass er ganz schöne Fehler begeht darin, Themen und Fässer, die er aufmacht, nicht zuzumachen oder überhaupt wieder zu erwähnen. Und dadurch ist es so, dass ich glaube, dass diese Grundvision, die sie hatten, ist, glaube ich, ganz cool. Aber sobald man irgendwo mal ein Fragezeichen ansetzt, bricht es eigentlich alles in sich zusammen oder mutiert in wilden Pflanzenformen von
hier. Ja. Es wird echt einfach überhaupt nichts erklärt und das nervt irgendwann so. Ich finde so nach, es gibt irgendwann relativ in der Mitte des Films so eine Szene, wo sich mal zwei Leute 5 Minuten darüber unterhalten, was hier wohl passiert in diesem Schimmer. Das kommt völlig aus dem Nichts und erklärt auch überhaupt nichts und macht keinen Sinn. Und spätestens da bei mir klar, okay, mehr wird dieser Film aber auch nicht geben an Erklärung. Und es sind so viele winzige Plotholes, schon allein angefangen, so das Ding, dieser Schimmer ist laut Film seit 3 Jahren schon da. Und alles, was die seitdem gemacht haben, ist, dass irgendeine Psychologin immer wieder Leute ausgewählt hat, die da reingegangen sind. Und die sind nicht wiedergekommen. So, das war alles, was ihr versucht habt in 3 Jahren, um dieses Ding unter Kontrolle zu machen. So, wer ist hier für die Planung zuständig? Wo ist das fucking Militär mit irgendwelchen Waffen oder so? Keine Ahnung. Komplett einfach nichts da. Ja, der Film fängt an, dass sie ist, also es fängt mit einer, so eine Art Vorblende quasi, oder der Film wird eher als Rückblende erzählt. Sie ist dann wieder draußen und wird so verhört von Leuten. Und der eine Typ fragt sie zum Beispiel, du hattest nur Rationen für 2 Wochen, aber du warst 4 Monate drin, was hast du in der Zeit gegessen? Und sie sagt, I don't remember eating. Und dann wird mir aber später auch nicht gezeigt, wie sie sich ernährt hat.
Ja,
so, also genau. Aber das hätte mich dann interessiert. Oder dann werf die Frage nicht auf, weil wenn du sie gar nicht fragst, was sie gegessen hat, dann frage ich mich das auch nicht. Aber so denke ich mir dann
es
halt.
Es wird total stark angedeutet, dass Raum und vor allem Zeit anders funktionieren unter dieser Gruppe. Das und das wird eigentlich völlig fallen gelassen.
Ja, aber das, ja, das wird halt nicht gezeigt, das wird nichts, also ja, ich weiß es einfach nicht, was. Und dann, ich meine, ja, natürlich kann man da sagen, das ist eine Metapher für Krebs, aber oder sowas, aber das kannst du mit jedem Film machen, wo ja. Leuten halt Scheiße passiert, kannst du sagen, ja gut, dann ist es eine Metapher für das und das, weil es halt funktioniert. Kannst du alles nehmen, was halt schlecht ist, wo Leute immer mehr von abgefuckt werden und sagen, das ist dafür eine Metapher, dafür kriege ich hier aber zu wenig gezeigt.
Und an sich ja. Ist es ja erstmal irgendwie ein relativ klassisches Setting. Du hast halt so eine Art Anomalie oder halt so eine Welt, die anders ist als die Welt drumherum und Leute wollen das erforschen. Geil. Das ist ja auch erstmal eine, irgendwie eine solide Basis.
Ja.
Aber das, ich muss da auch nochmal einhaken, dass das Worldbuilding so gar nicht stattfindet, dass du dann auch, wenn die da drin sind, ist es eigentlich völlig Banane, was die da machen oder warum. Das hat mich halt so ein bisschen irritiert. Ich hatte echt die ganze Zeit das Gefühl, nicht nur wegen dem Look, dass sie Zwischensequenzen aus einem mittelmäßigen Computerspiel sind, die ich mir gerade angucke. Also, und ich frage mich halt, warum muss alles andere zurückstecken für deinen visuellen und irgendwie metaphorischen Anspruch? So, wenn du eine halbe Stunde Zeit hast, um mir irgendwie verschiedene bunte Blumenwiesen die ganze Zeit zu zeigen, weil da alle Pflanzen mutieren, warum hast du da nicht 5 Minuten Zeit, um mir irgendwie sagen, warum diese Militärbase da ist, wer diese Expeditionsgruppe ist, so dieses komplette Story-Fundament mal etwas detaillierter aufzubauen, anstatt einfach nur dein Anfangsteil damit zu verbringen, zu sagen, ja, guck mal, hier ist eine Anomalie, da passieren komische Sachen, hier sind 5 Frauen, sie gehen rein, auf einmal haben sie alle Waffen, man weiß aber auch nicht, warum oder was sie machen sollen, sie haben keine inhärente Motivation, da reinzugehen. Und das ist halt alles so nervig einfach und dann auch so krass in die Länge gezogen, bis dann mal so ein bisschen Fleisch an die Knochen kommt später.
Also eine Interpretation, die ich gelesen habe, war ja, dass es irgendwie darum gehen soll, dann also vor allem speziell im Ende die Geschichte, dass man irgendwie, dass es geht wohl um die Suche, die Sinnsuche des Menschen und die Menschen suchen es wohl zu sehr im Außen und nicht in ihrem Innern. So, das ist eine Interpretation, die ich gelesen habe. Ja, fair enough. So, aber dann, wie ich bereits sagte, was hast du vorher die 90 Minuten gemacht? So, was haben wir da gesehen und inwieweit hat das damit zu tun? So, ne? Also, klar kann man jetzt sagen, wenn man jetzt von der Interpretation ausgeht, kann man sagen, ja, man stochert dann eben nur rum, wenn man im Äußeren sucht, aber das ist, finde ich, so vage, ey. Also, ganz ehrlich, das ist mir nix. Wenn das deine Idee, die Idee war von Alex Garland, muss ich sagen, das musst du besser ausformulieren, wenn du diese Idee gehabt haben solltest, was ich jetzt ja gar nicht weiß. Aber das ist so ein bisschen oft das Problem, finde ich, bei dieser Art Film. Wir haben es manchmal bei Arthouse-Geschichten, dass jemand einen Gedankengang, den er hat, oder einen Gedanken, der quasi, aber wenn wir jetzt mal sozusagen das mal so einen Gedankenfaden mal sequenziell sehen, dann fängt es ja irgendwo an, dann hast du dann kommt ein zweiter, dritter, vierter, und das baut sich immer aufeinander auf und irgendwann wird eine komplexe Idee draus. Du musst aber den Zuschauer irgendwo mal anfangen. Wo hast du angefangen mit der Idee? Was war der Ausgang des Ganzen? Und hier wird man einfach reingeschmissen in so was komplett Abstraktes und du weißt nicht, was das soll. Und das ist echt blöd, weil hier wird, und das sind wir beim Punkt Worldbuilding und einfach mal so ein bisschen, einfach mal, hol uns mal ab oder hol mich mal ab.
Ich finde das gar nicht so schlimm, so dass es so vage bleibt. Das Problem ist aber, dass man bei diesem Film, wie auch bei den anderen, zum Beispiel die Malte, zum Beispiel
Under the Skin.
Under the Skin. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn die Hauptidee so vage ist, aber ich habe oft das Gefühl bei solchen Filmen, dass man halt so diese Idee genommen hat und dann dachte, okay, ja, das ist cool, das machen wir so als Metapher für das und das. Und sich dann halt einfach irgendwie in die Hängematte legt und sich denkt, der Rest klappt aber von alleine. Aber ja, wenn die Leute genau sich die ganze Zeit nur dumm unterhalten und die Charaktere nicht irgendwie da sind und man da nicht mitgeht,
fehlt das
dann
ganz
fällt
normale,
alles auseinander. Eben.
Filmische und auch Sci-Fi-Handwerkszeug, was du einfach brauchst, um so eine Welt dem Zuschauer zu erklären. Wir haben es gesagt, ne, die ganzen Anfangsfragen, ja, die sind natürlich die gleichen Fragen, ne, wie, warum haben die Leute Waffen, wen schickt man da rein und so weiter, aber die musst du trotzdem erklären. Du musst es immerhin, damit du zum Beispiel das, ich hab's aber gesagt, so ungefähr, ne, damit das einfach wasserdicht ist. Kannst auch am Anfang eine Trainingsmontage machen oder irgendwas, aber irgendwas braucht man. Und das zweite Problem ist, finde ich, dass auch der Payoff am Ende nie wirklich auf der ursprünglichen Idee aufbaut, dass sich hier DNA-Stränge oder verschiedene Spezies kreuzen sollen, dass hier Dinge geklont werden. Denn die gehen ja rein in den Schimmer und wachen dann auf und waren schon mehrere Tage drin. Ne? Und da am Anfang halt schon 20 Mal von Zellteilung gebrabbelt sind, bin ich sofort davon ausgegangen, die sind schon die Klone von sich selbst. Also das, ich dachte eigentlich, das ist die Story so, dass halt diese Leute sind schon gar nicht mehr die reingegangen sind, sondern das sind die vielleicht schon geklont, sind sie es vielleicht noch oder sowas, ne? Also ich habe das eigentlich sofort erwartet und dann kommt der Film dir quasi nach 1000 Stunden mit was um die Ecke, wo ich so dachte, ja Leute, das habe ich mir schon gedacht so. Also klar, das erklärt sich jetzt vielleicht ein bisschen besser, weil Oscar Isaac auch schon vorher schlecht gespielt hat, aber so, also für mich ist das jetzt nichts Neues eigentlich und da dachte ich halt so ein bisschen, ey, da müsst ihr ein bisschen früher aufstehen und da kann man viel draus machen, aber wenn du dann sagst, das ist eine hochqualifizierte Physikerin, die dann sagt, ja, die Bäume wachsen wie Menschen, weil sich die DNA gekreuzt haben. Das ist einfach zu billig.
Das ist ja auch der allergrößte Schwachsinn der Welt.
Kann es ja sein, aber muss mir dann halt verkauft werden, wenn es halt Müll ist. Aber nicht einfach so, ja, das ist scheinbar so und hier ist alles ein bisschen anders. Ciao.
Aber es könnte auch vielleicht noch ein Marketingproblem irgendwo sein, weil Hotter hat es ja am Anfang schon so leicht angedeutet. Es ist kein richtiger Sci-Fi-Film. Du hast eigentlich nur so einen Sci-Fi-Rahmen, dass sie halt von so einem Wissenschaftler.
Kein Sci-Fi-Film,
dass sie halt von so einem Wissenschaftler interviewt wird und das halt irgendwie, weiß ich nicht, soll das überhaupt futuristisch sein? So ganz hat sich mir das alles auch nicht erschlossen. Genauso verhält es sich ja nicht mit dem Horrorelement. Es ist auch kein Horrorfilm, was man ja denken könnte, wenn man den Trailer sieht, weil eben die drei Creature-Szenen, die da irgendwie, wo dann halt Tiere mutiert sind, da halt irgendwie dann in 2,5 Minuten gepackt werden. Aber das Ding ist, diese Szenen im Film, die Horror-Szenen, die waren auch völlig beliebig. Also ich meine, die lassen sich natürlich über halt die Mutation oder was auch immer mit dem Thema irgendwie verbinden, aber der Film funktioniert auch ohne das, oder? Also ich meine, gerade wieder aufs Ende, wenn der Film ja dann seine Message irgendwie auspackt in einem halbstündigen Musikvideo, was ich übrigens sehr, sehr cool fand.
Ich muss auch im Musikvideo so Michael Jackson irgendwie so verdenken.
Jetzt habe ich den Faden verloren. Aber das kann er eben auch machen, ohne vorher zu sagen, ja, guck mal, hier sind drei Sci-Fi und zwei Horror-Elemente, die aber an sich, die Story an sich nicht braucht. Ja.
Hat mich auch gewundert. Also ich fand es trotzdem gruselig. Ich fand es auch, hat irgendwie, das Mystery hat schon funktioniert. Das hat dann die Frage, wenn es danach aufgelöst wird und du weißt, aha, es war so, dann ist es natürlich nicht mehr so intelligent. Aber es hat schon ein bisschen funktioniert. Mich hat nur gewundert, also dass so völlig bizarre Szenen, ohne das jetzt spoilern zu wollen, die finden ein Video, in dem ein Messer vorkommt. Da dachte ich mir so, warum machen die Menschen das? Wird das noch erklärt? Was soll das? Ja. Also, es hat einfach gar keine Relevanz für nichts, so ungefähr. Ne? Also so ist der Film öfter mit seinen Ideen.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt, ich weiß auch nicht, ich fand auch diese Monsterstellen irgendwie nicht sonderlich gut gemacht. Mhm. So, also das war, der Film hat halt gänzlich gescheitert irgendwie, was Neues zu zeigen und obwohl er so ja schon anders ist, halt irgendwie, wie kann man einen Film machen, der so anders ist und trotzdem so langweilig, habe ich mich oft gefragt, so ein bisschen.
Auf Letterboxd habe ich gelesen, endlich ein Film, der so langweilige Frauencharaktere hat, dass auch Männer ihn gut finden können. Wollte ich euch mal fragen, steht im Raum an sich ja cool vielleicht, dass wir hier 5 Frauen in der Hauptrolle haben, aber die Charaktere sind einfach totaler Quatsch. Ne?
Ja, prinzipiell ist das ja überhaupt kein Stress, aber es können ja einfach vielleicht nächstes Mal 5 Frauen werden, die einfach besser in dem sind, was sie vorgeben zu sein. Also, keine Ahnung, es sind auch die ganz kleinen Sachen. So, du zeigst mir da eine Molekularbiologin, die in einer kontaminierten Zone ist und ohne Handschuhe in so ein totes Vieh reingreift, um Samples zu nehmen. Ja. So, nie im Leben. So, das ist halt einfach, keine Ahnung, dann sind es da, die eine ist vom Militär, dann stellen sie da eine Wache irgendwo hin, wo ein Bär hinkommen kann und daneben steht ein fucking Turm, wo du eine Wache draufstellen kannst, wo sie nicht von einem Bären erwischt werden. Also dann sollen, die Leute sollen sich halt einfach nicht so dumm verhalten in so einem Film.
Ich glaube, das war wirklich das große Problem, weshalb man dann auch das Gefühl hatte, dass es hier alles so ein bisschen wischiwaschi ist, weil die Leute einfach irgendwie da, es fehlte mal so was Festes, was dieses Ganze, was so vage angedeutet werden sollte, auch an Stimmung oder an Message, oder eben vor allem an Idee, um das auch mal so ein bisschen irgendwo festzuhalten, mal zu erden in dem ganz, sag ich mal, plastischen, filmischen, so was man einfach braucht. So. Und so war es einfach lasch und so hatte ich das Gefühl, das ist so ein bisschen hingeschissen.
Man hatte halt nicht so das Gefühl, dass man echten Menschen zuguckt und dann ist es halt schwierig für die zu empfinden, finde ich.
Ja.
Und weil die ganze Zeit sowas passiert ist, dann sagt sie, ja, wir sind hier in dem Camp, aber da sind die anderen gestorben, lass uns mal weitergehen. Und dann sagt die eine, nö. Lass mal hier bleiben. Und dann sagt er, nee, lass mal lieber woanders hin. Nee, wir bleiben jetzt hier. Ah, okay. Und dann bleiben sie hier und dann stirbt einer. Also ja, geil. Cool.
Für mich waren das eigentlich gar nicht, für mich waren das weder Männer noch Frauen, für mich waren das alles einfach nur Schluffis.
Ja.
Aber ist, aber war, also das ist, es muss doch Absicht sein. Also das kann ja nicht, die können ja nicht zufällig so emotionslos gespielt haben alle. Ich habe mich so gefragt, also Oscar Isaac,
die haben naja, das sollten ja schon so alles so abgehalfterte Leute sein, die so ein bisschen mit dem Leben eigentlich abgeschlossen haben. Ja.
Also ich hatte das Gefühl, so in, dass in Alex Garlands Kopf, und ich habe natürlich den Roman nicht gelesen, dass da alles so einen Sinn hat, wie die waren. Ja. Aber das kommt komischerweise für den Zuschauer gar nicht rüber.
Es wirkt
ne?
eigentlich also wie so, es wirkt wie, nur, es wirkt wie so, eigentlich ganz ehrlich, was die Charaktere angeht, wirkt es wie in so einem klassischen Horror, billigen Horrorfilm, so ein B-Horrorfilm, ja. oder? So wie die Leute ja. sind, wie die sich unterhalten. Ich finde, qualitativ haben die Dialoge auch nicht viel mehr zu bieten. Nee. Wie sie da irgendwie in ihren Booten da durch die Gegend paddeln. Dieses
Nachdem
eine Gespräch.
Sie von einem riesen, ja, weirden Alligator angegriffen
Genau, ja, wo
wurden.
Sich auch alle saudämlich verhalten. Alle springen da ins Wasser, während da eine irgendwie weggerissen wird. Aber es ist diese Dialoge wirklich in diesem Paddelboot. Das war einfach, ich dachte, puh. Ja, ja, das habe ich schon mal, fesselnder gehört irgendwo. Also,
ja. Ja. Ja, gut, vielleicht sind die so, weil die halt alle eben auch diese selbstzerstörerischen Tendenzen irgendwie in sich drin haben. Ja. Ich meine, das ist ja so, das ist ja so ein bisschen auch einer der Punkte, dass es halt irgendwie Menschen angelegt ist und dass der Natalie Portman
ja, aber das macht Menschen ja nicht dumm.
Nee, aber es ging auch nicht gerade um, wie dumm die sind, sondern wie die sich, dass die emotional so ein bisschen einfach abgestumpft sind. Und
ja, gut,
vielleicht
liegt es ja
daran,
ja,
dass eben die eine ist halt, war mal drogenabhängig, die andere ist suizidal, die eine hat Krebs und so weiter. Das erklärt für mich eigentlich auch die Schauspielleistung an sich nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendwo der größere Sinn dahinter ist, aber gerade bei Natalie Portman, spricht die eigentlich immer so aufgesetzt? Ich habe selten Filme mit ihr auf Englisch geguckt. Oder war die noch in ihrer Jackie-Rolle drin? Ich fand es ganz schrecklich, der zuzuhören, muss ich sagen. Yeah. Weiß nicht, ob euch das auch so ging.
Also ging so, aber ja, irgendwie.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es schwierig, wenn ich einen Film mache, in dem die banalste Handlung irgendwie Ausdruck, weißt du, dieser wahnsinnig smarten Idee sein soll. Also weißt du, wenn jetzt auf Kacken gehen, dann auch noch, weißt du, relevant ist für meine tiefe Message, dann finde ich das irgendwie komisch. Weißt du, also irgendwie ist das für mich, I don't know, das funktioniert für mich vielleicht eher in einem Roman, aber filmisch, weiß ich nicht.
Ja, naja. Wollten wir noch, du hattest geschrieben, glaube ich, Christian, wir wollen auch darüber reden, so was macht einen guten Sci-Fi-Film
aus? Vorher vielleicht Punkte verteilen und dann können wir das...
Haben wir Punkte? Hat irgendwer welche? Ja, gut.
Würde ich sagen. Sagt ihr mal.
Ja, um das Ganze vielleicht so ein bisschen auf einer positiven Note enden zu lassen. Das Finale des Films hat mich dann schon ziemlich gebockt, auch visuell, auch so vom Sounddesign her. Das hatte, wie schon angesprochen, was von einem richtig trippigen Musikvideo, das Sound 20 Minuten geil, lang ging. Aber vielleicht auch nur deswegen, weil halt die Reise dahin zum Ende so lahmarschig war und es dann halt nochmal ein bisschen zur Sache geht. Man hat schon gemerkt, dass diese letzten 20 bis 30 Minuten so ein bisschen so das Herzstück waren. Bestimmt auch, ich könnte mir vorstellen, das erste, was Alex Garland vielleicht ausgeplottet hat. Das hat mich schon ganz gut beeindruckt. Aber insgesamt, ja, also damit ich halt echt erstmal Bock habe, tiefer irgendwie um in den Film einzusteigen, um irgendwie noch tagelang da angeregt drüber zu diskutieren, was vielleicht das noch gemeint hat oder dieses oder jenes, muss der Film mich auch erstmal anregen. Und das hat der Film einfach nicht geschafft. Die Geschichte hat mich absolut nicht in den Bann gezogen, die Dialoge haben mich nirgendwo abgeholt. Deswegen in den Worten von Max Ohle, ich schreibe dir nicht dein Drehbuch zu Ende. 5 von 10 von mir.
Das habe ich mal gesagt.
Ich fand das Ende gar nicht so, also ich fand es visuell auch cool. Und da hatte man zumindest, also es war schon, es sind die einzigen 15 Minuten des Films, wo man nicht sich langweilt und sich nicht die ganze Zeit fragt, so warum gucke ich das hier eigentlich? Also das kann man sich schon gut angucken, diese 15 Minuten. Ich fand es aber von der Story her unter aller Sau, was da passiert. Vielleicht nicht der ganz letzte, das ganz letzte Ding, will ich jetzt nicht spoilern, aber wie dann, was da so alles passiert, das ist doch einfach Schwachsinn. Also ja. wenn man das Problem oder wenn man das so lösen kann, dann ist es aber sehr schwach, dass sie es in 3 Jahren nicht geschafft haben vorher. aber gut, das sei mal so dahingestellt. Visuell hat der Film sicher irgendeine... Vielleicht kann man einen Zusammenschnitt machen mit nur den Szenen von diesen Blumenwänden und ein bisschen seichtere Musik drunter legen und das einfach dann im Hintergrund laufen lassen. Ja. Alpenpanorama. Aber das ist nix. Und vor allen Dingen ist es kein Sci-Fi und es gibt 3 von 10 von mir.
Ja, ich glaube, was den Film auch noch für mich so ein bisschen, ich glaube, noch mehr gekillt hat, ist, dass er mit so einer falschen Erwartungshaltung irgendwie lockt. Ne? Also ich finde, es fängt schon mal beim, irgendwie, ich meine, weiß ich nicht, das als Sci-Fi-Film zu verkaufen, ist einfach eine Katastrophe. Das als so ein bisschen, dass der Film natürlich auch so strukturiert ist vom Aufbau her zum Anfang hin, wirklich wie so ein Film wie Arrival, ist einfach komplett irreführend und hat bei mir, sorry, das ist dann vielleicht auch mein Fehler, dafür kann der Film meinetwegen nichts, aber hat dann einfach, ist dann echt ins Fettnäpfchen getreten. Einfach mit dem, was dann später kam bei mir. Volles Programm. Und dann war ich, glaube ich, auch nicht mehr offen für das, was da kam. Und einfach nur genervt. Und auch vom Ende dachte ich mir so, ja, okay, das... Ja, das ist jetzt, ja gut, das macht jetzt hier irgendwas her, jetzt rennt da der so ein Silberfisch da auch noch durchs Bild, meinetwegen, mir hat das alles überhaupt nicht gefallen. Aber ich mag auch so trippigen Scheiß nicht, ist vielleicht auch schwierig, keine Ahnung, für Leute, die sich gerne mal so Pilze reinfeuern, guckt den Film vielleicht da vielleicht ganz angenehm und spannend, ich find's schrecklich und würde den auf keinen Fall weiterempfehlen, geschweige denn nochmal gucken wollen, von mir gibt's dafür irgendwie, ich weiß nicht, 2,5 Punkte. Und lass mich in Ruhe mit so einem Film, ey.
Ja, Plotholz-Sachen, die nicht erklärt wurden. Warum ist man nicht einfach mit Gandalf und den Adlern hingeflogen? Hat den Ring einfach in den Turm geschmissen, ne? So, keine Ahnung, kommt nicht raus. Ich fand's aber, muss ich sagen, die Stimmung hat mir gefallen. Die depressive Atmosphäre fand ich gut. Daylight Horror, ich fand diesen Schimmer ganz cool designed, obwohl es schon so crappy aussieht, dass man zwischenzeitlich echt noch denkt, Shifty Shellshock.
Ja, genau,
Butterfly zu rappen, genau, ne? Yeah. Was, habe ich recherchiert, gar nicht so schlecht passt. Butterflies in her eyes, looks to kill, time is passing, I'm asking, could this be real? Ne?
Wenn sie das in den Credits gespielt hätten, dann hätte nicht ich 8 von 10 gegeben.
Fast so, nicht viel schlechter als das Drehbuch von Alex Garland eigentlich, so die Lyrics habe ich mir überlegt. Ich gebe trotzdem wohlwollende 5,5 Punkte. Ich finde, den kann man sich so auf den Sonntag
sollte man nicht.
Nee, muss man überhaupt nicht. Guck lieber The Rock, Alter, fällt's der Entscheidung.
Ich finde, es ist so ein bisschen ist es so, wie, wenn das ein Anime wäre, hätte der noch bessere Bewertung bekommen. Also es ist so, weil da würde man denken, okay, da muss es eh alles nicht so viel Sinn machen, das ist immerhin geil gezeichnet. Und ich fand so, für den Stil und so fand ich schon ganz in Ordnung. Aber wer wirklich einen intelligenten Sci-Fi-Film erwartet, ist hier wirklich an der ganz falschen Adresse. Und es zeigt wieder irgendwie Netflix Original Movie, translates to besser die Finger davon lassen. So, ne? Also, da weiß ich nicht. Beast of No Nation?
Der Polka King mit Jack Black.
Habt ihr das Ding gesehen?
Nee.
Habt ihr irgendeinen, deswegen,
die ich finde das Label, hier,
so Netflix Original irgendwas, ist kein Qualitätssiegel.
Dieser komische
I don't want to live on this world anymore.
The Discovery war okay. I don't want to live on this world anymore.
Mit hier Jason Segel und Rooney Mara da, die irgendwie in die von Robert Redford in die Traummaschine da entführt
wurden. Ne? Ja, das war das ist ja lange her.
In den Untiefen von Netflix, da findet sich noch einiger Müll. Wenn ihr diesen Film gesehen habt, habt ihr bestimmt, das ist ja eigentlich, wurde viel besprochen in letzter Zeit, schreibt uns gerne eine Mail an derpencast@gmail.com und ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr das wollt, dann freuen wir uns natürlich, denn dann können wir diesen Cast für immer und immer weitermachen und ihr könnt das auf verschiedenen Plattformen machen, auf Patreon, auf Steady oder auf PayPal, einfach direkt, die Links findet ihr unten in der Beschreibung und wir haben einen neuen Steady-Unterstützer, Benjamin, der ist mit 5 Euro pro Monat dabei.
Vielen Dank, das ist der
Oberhammer, es freut uns mega. Und das beschert ihr auch Sticker und den Jutebeutel und jedes Jahr 4 Lieblingsfilmcasts, von denen 2 schon online sind für Steady und Patreon-Unterstützer. Und die nächsten 2 sind wir gerade in der Planung zu produzieren, die kommen bald. Also vielen Dank, wenn ihr auch darauf Bock habt, auf diese Sachen, dann schaut mal auf die Links.
So ist es.
Und genau, lasst uns doch mal kurz weiter darüber reden. Ich habe vorher auch euch in unseren Chat so diese Frage gestellt, was macht einen guten Sci-Fi-Film für euch aus? Wir haben das, glaube ich, schon mal angesprochen im Sci-Fi-Cast, damals mit Blade Runner, Metropolis. Und 2001, aber ist ja auch schon ein bisschen her. Horst, du meintest ja gerade, Annihilation ist kein Sci-Fi-Film, warum nicht?
Also natürlich kann man das irgendwie als Sci-Fi klassifizieren, wenn man unbedingt will, aber es tut dem Film überhaupt nicht gut, finde ich, weil das einzige Sci-Fi-Element so ein bisschen ist ja, dass sie davon ausgehen, dass dieser Schimmer in Annihilation irgendwie eine Alien-Sache ist, irgendein Extraterrestrial-Ding. So, aber ansonsten ist es halt sehr wenig Science insgesamt, ja, und gut, es ist fiktiv, also ja. Schon, aber irgendwie so dieses ganze klassische, oder beziehungsweise, weiß ich nicht, für mich war es halt nicht genug, so dass es ja eigentlich im Sci-Fi auch immer um Fragen geht, die sich halt nur aufwerfen, wenn die Welt nicht so ist, wie sie im Moment ist, und dann kann man die daran abhandeln. Da war Ex Machina ja zum Beispiel ein hervorragendes Beispiel mit dem künstlicher Intelligenz. So, wenn sie so weit entwickelt wäre, dass das und das möglich wäre, was passiert dann so? Und das macht Annihilation halt nicht. Und das, finde ich, ist eigentlich das, was ein Sci-Fi-Film für mich eben ausmacht. Also wirklich dieses dieses Abhandeln eines Problems, was wir eigentlich gar nicht haben, was aber natürlich Rückschlüsse auf unsere jetzige Welt schließen lässt, sowas.
Das ist so ein Klassiker, ne? Der Sci-Fi-Film quasi als Gedankenexperiment auf etwas, was schon seine Wurzeln im Heute hat, ne? Also wenn wir jetzt sagen, gut, es geht natürlich so ein bisschen um Klonen, vielleicht in der Nihilation könnte man auch sagen, nicht so richtig natürlich, aber das Klonen ist ja heute schon möglich, aber es ist nicht erlaubt, Menschen zu klonen, also denkt man die Idee mal weiter, indem man einen Film macht, in dem es schon Klone gibt, ne? Und wie würde man sich dann zu denen verhalten und sind die dann eigentlich disposable oder nicht und so weiter, dann haben die dann Rechte, wie sieht das aus? Und dadurch kann dann man dann in guter Sci-Fi das Problem für heute schon so ein bisschen verdeutlichen oder vielleicht lösen oder immerhin so Lösungsansätze aufwerfen.
Ja,
ich habe tatsächlich wenig so Referenzmaterial, was das Genre Sci-Fi angeht, weil ich nicht so viel Sci-Fi früher überhaupt nicht geguckt habe. Ich habe einen Bogen drum gemacht, so als Jugendlicher und junger Erwachsener. Jetzt durch den Cast habe ich natürlich dann viele kennengelernt, auch ein paar Klassiker. Ich glaube, was für mich einen guten Sci-Fi-Film ausmacht, also erstmal gibt's natürlich innerhalb vom Sci-Fi noch verschiedene so Genres, klar, also ja, klar. Subgenre, das ist ja logisch, aber ich glaube, was ich mag, ist entweder du wirst mich in ein Setting rein, was ich so noch nicht kenne, was auf eine Art und Weise futuristisch ist, kann natürlich auch eine Dystopie sein, es muss auch nicht Roboter und Raumschiffe geben, aber irgendwas ist anders als im Jetzt und das Setting ist schon so geil, dass wenn du darin eine Geschichte erzählst, dass es dann den Film aufwertet, indem du sie in diesem Setting erzählst und nicht im Heute. Ja. Das andere für mich ist eben
auch bei Black Panther zum Beispiel der Fall gewesen für dich, ne?
Ist ja auch zum Beispiel, oder auch so klar, auch dieses Klasse, wo ihr gerade drauf angesprochen habt, so klassisch zum Beispiel so Minority Report, so einer der wenigen Sci-Fi-Blockbuster, die ich so als Jugendlicher mal gesehen habe. Also da war ich so völlig baff, sag ich mal, im Kino. Ein anderes Beispiel hier aus dem Cast ist so ein Film wie zum Beispiel Predestination, der einfach nur einen Gedanken nimmt oder eine Facette nimmt und die einfach bis aufs Erbrechen quasi einmal versucht zu lösen oder sich einfach nur mit einer Sache beschäftigt die ganze Zeit lang, aber dann auch konsequent bis zum Ende und logische Regeln aufbaut, die dann auch befolgt, auch wenn es natürlich aus dem Heute und aus einer wissenschaftlichen Perspektive eher unlogisch ist oder auch ein Paradoxon. Also es wird etwas aufgebaut, was dann als gegeben einfach feststeht und anhand dieser Regeln wird dann was ausgespielt einfach und geguckt, wo führt uns das hin intellektuell. Und das wären so zwei Sachen für mich, die mich richtig, richtig abholen bei Sci-Fi.
Ja, habe ich eigentlich auch nichts weiter hinzuzufügen. Ich bin da auch bei dem, was Horst und Malte gesagt haben, ne? Also es kann halt einfach herrlich sein. Gerne auch, weil Science Fiction, gleich mal hart Science Fiction, da geht es natürlich wirklich mehr auch um Science. Ich habe lange Science Fiction immer mehr assoziiert mit, was man ja Space Opera eigentlich nennt. So, dass man sich eigentlich quasi so ein futuristisches Setting nimmt, weil da gibt's dann halt Raumschiffe oder was weiß ich was. Und man nimmt im Prinzip aber halt einen Plot, den man aber auch eigentlich ohne Raumschiffe zeigen könnte und packt den da in dieses Setting, aber wie Malte schon sagte, aber es wertet halt dann halt visuell eben auf und macht dann ein bisschen mehr her. Ein bestes Beispiel natürlich Jupiter Ascending, man nimmt zum Beispiel nicht so guten Plot und nimmt ihn in ein visuell hammermäßiges Setting, aber was halt immer noch schade ist, aber irgendwo da befinde ich mich mit meiner Haltung und so ist es.
Ja, es ist ja so ein bisschen klassisch auch, ne, so wie, also die Frage ist ja so ein bisschen gleichzeitig, was macht einen guten Film aus und das ist halt immer die Story, so, und deine Idee kann halt noch so gut sein, aber wenn die Base-Story, die da drunter liegt, halt scheiße ist, so, dann ist halt das Setting so egal.
Ja.
Meistens. Es gibt einen YouTuber, der heißt Hello Future Me, der ist also irgendwie ein ganz komischer Typ eigentlich, der über ganz viel auch so Drachenzähmen leicht gemacht Zeug und so Videos macht und so ein bisschen weirden Scheiß, aber er hat zwei Videos, die gerade ziemlich durch die Decke gehen, On Writing, Hard Magic Systems in Fantasy und Soft Magic Systems in Fantasy. Und das ist ganz interessant, denn der guckt sich an, quasi, wie man Magie in Fantasy-Filmen schreiben soll. Und es gibt Soft Magic, das bedeutet quasi, a wizard did it. So, und das ist halt zum Beispiel Herr der Ringe. So, man weiß nicht genau, was macht Gandalf eigentlich. So, ne? Irgendwie, man weiß, er hat Magie oder auch Harry Potter ist so, ja, es gibt so Sprüche, aber so ganz genau ist es nicht ganz hart. Und dann gibt es aber andere Sachen, wo ganz klar ist, ne, irgendwie, wie genau funktioniert der Zauberspruch und sowas. Und das finde ich auch manchmal, das reicht auch manchmal in Sci-Fi, ne? Wenn du einfach nur, also Sci-Fi einfach als eine Fantasy-Welt hast, die einfach in der Zukunft spielt, dann ist Sci-Fi das Setting, aber es gibt eben auch Regeln, es gibt eine Art von, vielleicht Magie, die Technik basiert ist und sowas, das finde ich auf jeden Fall auch cool. Ich hatte für mich mal, habe ich bestimmt in Cyphercast schon gesagt, aber da stehe ich immer noch so ein bisschen zu, so eine Dreiteilung mal aufgemacht, dass es Sci-Fi gibt, die keine richtige ist, so wie Star Wars, ne? Space Opera hast du gesagt, Max. Also das Setting ist einfach Zukunft und Weltraum, aber sonst sind das einfach Ritter, die sich gegenseitig aufs Maul hauen. Das zweite wäre für mich so, wurde auch schon gesagt, Gedankenexperiment, aber im Heute verortet, ne? Also wie wäre das mit Klonen? Und das dritte wäre für mich so, sowas Hinausweisendes, das Fragen aufwirft, die wir jetzt noch gar nicht haben. Oder also zum Beispiel, was passiert, wenn die, wenn die KI sich, genau, das bleibt dann auch ein gutes Beispiel, fällt mir immer ein, was passiert, wenn sich die KI emanzipiert? Das, was wir ein bisschen gesagt haben bei, wie hieß der Film, Shape of Water, was ist eigentlich mit dem Fischmann? So, ne? was will der eigentlich? Und das war so eine Frage, die hat Hör zum Beispiel beantwortet, was will eigentlich die KI? Und das finde ich dann am geilsten, wenn quasi ein Sci-Fi-Film einen Twist hat, der aber auch so eine philosophische These ist, quasi. Ja. So, das, dann bin ich immer so richtig gekickt. Und das ist halt, Arrival ist halt ein Hammerbeispiel, finde ich. Ja. Mhm. Wo man gesagt hat, diese Sapir-Whorf-Hypothese, die es gibt, wenn man die ernst nimmt und in ein Sci-Fi-Setting packt, könnte sie auch das heißen. So, dann bin ich mal ganz angetan. Aber da ist Arrival ein Beispiel. Du brauchst halt das Groundwork. Ne? Du musst halt trotzdem die Wissenschaftler haben, die in diesen Schacht reinfahren. Das muss irgendwie echt aussehen und gruselig sein und sowas. Und das ist auch wichtig irgendwie. Ne?
Ja, genau so ist es, auf jeden Fall. Aber lustig war, Max, dass du auf Jupiter Ascending zu sprechen kommst. Ja. Solche Filme sind für mich auch irgendwo, also der jetzt vielleicht nicht, trotzdem aber so gute Sci-Fi-Filme, aber so Valerian zum Beispiel hat überhaupt keine groundbreaking Ideen, was die Zukunft angeht, ist aber visuell auch so krass, also zieht er da vom Leder und das reicht dann eben auch manchmal, finde ich, das einfach nur über das Setting eben kommen zu lassen. Und da bin ich auch so der Fechter, so Hard Sci-Fi ist absolut nicht notwendig, um einen Film als Sci-Fi zu klassifizieren. Und in dem Sinne ist vielleicht auch Annihilation ein Sci-Fi-Film, weil er ja doch ein Gedankenexperiment irgendwo nimmt und es dann zu Ende führt. So könnte man es dann sehen, auch wenn es nicht unbedingt futuristisch ist.
Ja, gut, bei Annihilation spezifisch ist halt, es könnte genauso gut Magie sein. Mhm. So, also es macht halt keinen Unterschied. Insofern finde ich es, also
und halt die Frage, ne, wer ist der Klon und bla, das ist halt auch irgendwie altbacken. Also haben wir schon tausendmal auch irgendwie gesehen. Ne? Mal gucken, wenn wir nochmal, vielleicht mal einen Tarkovsky-Cast machen, vielleicht nochmal Solaris anschauen oder sowas. Da werden solche Fragen ja auch aufgeworfen. Ich würde diesen Punkt mal beenden wollen. Ihr könnt uns da draußen ganz gerne natürlich auch eine Antwort auf diese Frage schicken. Was denkt ihr? Ist gutes Sci-Fi? Macht gutes Sci-Fi aus? Habt ihr vor kurzem einen guten Sci-Fi-Film gesehen? Ich habe ja hier The Handmaiden nie zu Ende geguckt. Oder Handmaid's Tale.
Verwechselt. Der Report der Markt, natürlich.
Der Report der Markt vom Deutschen Buchpreis für Frieden und so irgendwie prämiert, ne? Keine Ahnung. Schreibt, fandet ihr das toll? Schreibt uns derpenkers@gmail.com und wir kommen zur Abschlussrunde.
Dankeschön. Das war's mit dem Pancast.
Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob?
Wir haben viel über Movies getalkt. Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Raptors-Runde drüber reden.
Oh, ich war beim Top-Event des Jahres, beim Fußballspiel des Jahres, RB Leipzig gegen Bayern München. Ich war im Stadion.
Echt, du warst da?
Na sicher. Ich hab doch ein Foto in Cast-Chat geschickt.
Ja, aber in der Fußballgruppe, in die Fußballgruppe, wo Christian nicht drin ist.
Oh, ihr habt einen Fußball-Chat?
Ja, na sicher.
Nee, das war an sich, hatte ich das Glück, dass das Spiel tatsächlich geil war. Leipzig hat natürlich gewonnen gegen den Favoriten aus München.
Gegen den Haushohen.
Aber viel lustiger im Stadion ist immer, den Leuten so um dich rum so zuzugucken, weil so Fans sind schon noch so ein bisschen unterschiedlich, aber alle pöbeln. Ja. Und ich muss sagen, im Osten pöbeln sie bis jetzt am schlimmsten. Ich hatte da echt zwei so Experten hinter mir, die haben vor nichts Halt gemacht. Also da, ich glaube, ich habe ein neues Wort gelernt, der Polen-Homo, beziehungsweise Pöbel-Homo. Mit drei O's ist immer herrlich auf Ostdeutsch. Robert Lewandowski, der hat nämlich angefangen, sich warm zu machen, ist aber nicht neben dem Feld langgelaufen, um sich warm zu machen, sondern auf dem Feld. Er war einen Schritt auf dem Feld.
Das geht aber nicht.
Und die haben sich eine Viertelstunde oder so über den echauffiert und den Schwuchtel genannt, weil er auf dem Platz läuft und sich nicht an die Regeln hält. Ich finde es so herrlich, dass diese Leute so wenig Selbstwahrnehmung haben, dass sie so diese beißende Ironie nicht auffällt, dass sie sich über Leute beschweren, weil sie sich nicht echt benehmen, indem sie ihn als Homo anschreien. Das ist auch 1000 Leute mitbekommen. Das war mein Highlight. Der Polen-Homo von Leipzig, Robert Lewandowski.
Ja, ich. Wow. Ja, ich meine, ich muss sagen, da in Freiburg in der Kurve war es immer friedlich. Also ich erinnere da noch da auf Stehplätze, dass da ja irgendwie so eine Mutti sich auch mal umgedreht hat, weil irgendwer zu wüst irgendwie eine Beleidigung gerufen hätte, gehen, Spielfeld. Also, ja.
Aber dieses kannst gleich in Frankfurt bleiben, das ist doch schon irgendwie auch dann nicht noch.
Kann ich gleich in Frankfurt bleiben, aber gut, das ist ja harmlos. Das ist ja nicht Polen-Homo.
Das stimmt. Das ist beileibe nicht. Das stimmt.
What the fuck, Alter? Ja, gut. Ja, naja, schön. Das ist ein gutes Highlight.
Das ist auch dein Highlight der Woche. Das möchte ich mir auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber.
Freunde, das müsst ihr toppen.
Ich kann einspringen, so.
Mach mal.
Malte, 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 Malte.
Ja.
Du sollst nicht immer Serien empfehlen, die dann doch eigentlich scheiße sind. So,
jetzt wieder Ärger.
Ich war ja im Urlaub und da hat es auch mal geringet, deswegen haben wir...
das erwähnst du jetzt zum zweiten Mal. Tablet, kann es sein, dass du die ganze Zeit nur geglotzt hast?
Warst einfach nicht im Urlaub.
Ja, stimmt.
Also unter der Dusche.
Marokkanisches Fernsehen.
Netflix gehabt als App, da kann man ja auch Serien runterladen. Deswegen habe ich angefangen und auch zu Ende geguckt. Die erste Staffel Mindhunter von David Fincher.
Ja, habe ich auch geguckt.
Was für eine hammermäßige Prämisse. Also fand ich wirklich fantastisch. Es geht ja darum, quasi wie das Profiling erfunden wird. So. Und ich finde, der Hauptcharakter ist super. Sein Partner ist noch 1000-mal geiler. Ja. Ich finde, wie sie das aufbauen, wie das FBI dargestellt ist, wie die so ein bisschen rogue sind im FBI, überhaupt anfangen damit. Der ganze kollegiale Vibe, der da besteht, auch dieses, dass eine Serie als Ziel hat, einfach nur mehr zu lernen über Serienmörder. Und das getan wird dadurch, dass die auch Redeanteile bekommen, dass man denen zuhört, die von tollen Schauspielern gespielt werden. Alles super.
Und dann
wird das einfach der dümmste Kindergarten. Wir haben uns nicht mehr lieb. Wenn du zu viel mit Serienmörder rumhängst, wirst du selbst zum Serienmörder. Wenn man Kindergarten will, kann man Florida Project nochmal angucken, finde ich. Also das ist wirklich das typische Serienproblem. Ich habe dafür keine Zeit. Du kannst nicht 7 Folgen lang immer am Anfang 10 Sekunden einen Killer teasen und dann das nicht abliefern in der ersten Staffel. Ich finde wirklich, also ich fand das wirklich richtig dreist. Und das war für mich eine absolute, weiß ich nicht, 9 von 10 Serie. Ja. Und jetzt ist es noch eine 6. Also
ging mir aber auch so,
ich gerade noch denke, vielleicht gucke ich die zweite Staffel nebenbei, weil ich die Charaktere echt mochte. Aber ich fand, das ist so eine Kinderkacke geworden am Ende, dass ich echt dachte, ey krass, was soll das eigentlich? Wie ging es euch da am Ende mit der Serie?
Oh, ist ein Weilchen her. Ja, ich glaube, ich bin da auch nicht so ganz mitgegangen, dass eben dieser der blonde Hänfling, wie ich ihn nenne, der blonde Homo, habe ich gehört, in der Kurve letztens, bei mir mehr im Leipzig-Stadion, da so in den Vordergrund gestellt wird mit seiner Entwicklung von was auch immer. Ich mochte einfach mehr dieses CSI-mäßige, wir fangen über 3 Folgen lang einen Mörder. Und das halt ein paar Mal, das ist so ein paar Mal
diese Storyline. Ich fand da halt Hammer, was ich so auch so geil fand, war, dass halt es geht ja um diese beiden FBI-Typen, die dann ja, also der eine soll ja eigentlich den lokalen Cops eigentlich nur erklären, wie die beim FBI Morde aufklären. Und das fand ich so geil, dass die beiden halt nur so als Experten immer so reingeschaut haben in die Fälle, dass das ja aber auch für deren Research wichtig war. Aber diese Forschung, was die eigentlich lernen über Serienmörder, das geht überhaupt nicht weiter so, und das ist echt echt ärgerlich, fand ich.
Ich habe mich auch auf jeden Fall über den Cliffhanger mega geärgert, aber es war bei mir eher, weil ich die Serie dann doch eher positiv fand, dass ich dachte, fuck, ich will sofort die zweite Staffel gucken.
Nee, also, war eher
hat
so,
bei mir noch gezogen.
Max?
Genau wie dir auf jeden Fall, dass ich schon an sich so zu Beginn die Serie echt fand ich hammermäßig, mochte alle Leute und dann, wo das dann aber thematisch hingelaufen ist, war es mir irgendwie zu schwierig. Aber ich weiß nicht, ob das für eine komplette Vorverurteilung, also für eine Vorverurteilung reicht ist, ob es dann das finale Urteil ist, weiß ich dann noch nicht. Mal gucken. Eigentlich super gut, muss man trotzdem sagen. Also zwischen dem, was da sonst so an Müll auf Netflix rumspukt, ist das echt top. Also
wir sind ja so ein bisschen die Mindhunter für schlechte Serien vielleicht. Wir profilieren sie.
Ja.
Und dann können wir sie irgendwann sofort erkennen.
An ja, den sofort, ganz schnell.
3 Minuten. Das ist nix. Ich wollte nur noch kurz ein bisschen Werbung machen, wenn es okay ist. Und zwar, ja. Wenn ihr diesen Cast hört, am Sonntag vielleicht, dann in der Woche, in der letzten Märzwoche sind nochmal Laut- und Lyrik-Aufführungen in Freiburg. Wer so in Freiburg ist und mich auf einer Bühne sehen möchte und vielleicht danach mit mir ein Bierchen trinken möchte, der kann es machen im E-Werk. Ja, einfach googeln.
Nein, danke.
Nein, danke.
Max, hattest du noch was? Du hast doch die Dings geguckt, Conair oder so?
Nee, ich hab, achso, ich hab eben, ich hab The Rock, Fels der Entscheidung endlich zum ersten Mal gesehen. Ich wusste bis jetzt nur, dass es um eine grüne Flüssigkeit geht, die nicht austreten darf, weil ich das irgendwann mal im Fernsehen beim Zappen gesehen habe und mir dann dachte, oh Gott, wenn ach, irgendwo eine Film...
Das ist der, wo sie auf
Alcatraz. Ja, natürlich.
Oh, das ist ein herrlicher Rock. Film.
Hier kommt keiner lebend raus. Ja. So ist es, Alcatraz, natürlich.
Wir haben bestimmt schon dreimal gesehen.
Und das Ding ist einfach, was ich halt immer so hart feiere, ist aber Nicolas Cage, wie der in manchen Szenen einfach das Gefühl hat, dass der so overactet. Weil er halt eigentlich auch so ein Schlabberlauch halt irgendwie ist. Wenn er dann mal an einer Szene halt seine Knarre ziehst und dann sagst so, put that away, mister. Das kann ich halt überhaupt nicht. Ich muss halt immer lachen bei ihm. Ich weiß nicht, das war genauso, als heute ich mal Snake Eyes gesehen habe. Und dieser Cop ist, der dann irgendwie sich eine Verfolgungsjagd liefert. Und irgendwie muss man mal, nee, das machst du gar nicht wirklich, Nikolas. Wir wissen es. Irgendwie ist es lustig, weiß nicht. Aber der ist ja trotzdem cool. Ich mag den ja gerne. Ja, was für ein scheiß Film. Aber interessant zu sehen, dass die Filme, also sowas auch wie The Rock, genauso ist von wie Transformers. Also das sind genau die gleichen Schnitte. Es geht alles nur pam, 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 zack. Es geht weiter. Ja. Irgendwie harte Hunde, die sich irgendwelche Sachen um die Ohren hauen. Ja, aber natürlich mit Sean Connery. Das ist natürlich der bringt da nochmal so eine europäische Note rein und rettet natürlich den ganzen Film.
Aber Transformers, aber mit Menschen statt Robotern.
Ja. Eigentlich so, ja.
Und Ed Harris. Erinnere ich mich korrekt, The Rock Fels Entscheidung, ist es nicht auch so ein Film, wo so alle Faustkämpfe viel zu lang sind?
Nee, ich glaube nicht, nee.
Ah, scheiße, weil ich hab nämlich schon seit längerer Zeit, suche ich in meinem Gedächtnis nach dem Namen von einem Film, den ich mal geguckt habe, wo halt jeder so echt halt so, wo halt alle Leute halt auch so edgy Brawler-Typen sind und sich immer auf die Fresse geben, aber halt so 7 Minuten lang oder so. Immer ist so ein Kampf zwischen zwei Leuten.
Könnte Ong Bak sein vielleicht.
Nee, da machen sie es ja mit Stil, so, dann ist es mir ja egal, aber halt einfach so Jean-Claude Van Damme-mäßige Kämpfe,
aber halt viel zu lang. Würde mich freuen, wenn du es mal rausfindest, tatsächlich.
Ich forsche weiter.
Ja. Vielleicht können dir unsere Hörer...
Das war aber nicht mein Highlight, ne? Ich hab dir nur geguckt.
Achso.
Nee, ich hab ja kein Highlight, aber das reicht so.
Achso, okay. Uns schreiben, derpenkers@gmail.com, wie heißt der Film, wo die Leute sich so lange kloppen. Wenn ihr das wisst, schreibt uns. Und ansonsten könnt ihr uns unterstützen, haben wir schon gesagt. Und natürlich Social Media. Einfach mit uns abcornern auf Facebook, auf Twitter und natürlich jetzt auch im Jahr 2018 auf der neuen sozialen Plattform, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt, Instagram, ne? Kann man sich runterladen als App. Schaut doch einfach mal rein.
Wir können eigentlich auch mal ein Pencast-Tinder-Profil machen.
Gibt uns ein Like.
Ein Insta-Pfund sind 500 Instagram, ne?
All das und mehr.
Tschüss.
Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.